Hallo und herzlich willkommen zum Trecker Talk Podcast des New Ideas Think Tank, einem auf die Landtechnik, ja generell die Off-Highway-Branche spezialisierten Beratungsunternehmen. Dieser Podcast ist für alle Landtechnik-Professionals und Begeisterte, die wissen wollen, wie die Branche tickt. Hier erfahren Sie einzigartige Hintergrundinformationen aus erster Hand von den entscheidenden Köpfen der nationalen und internationalen Landtechnikhersteller und Händler. Dadurch bekommen Sie mehr Sicherheit in Ihren Entscheidungen, die Sie auf die Überholspur in eine erfolgreiche Zukunft bringt. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
Mein Name ist Dieter Denzer. Als heutigen Podcast-Gast begrüßen mein Geschäftsführerkollege Ilja Führer und ich einen Mann, der in seiner über 25-jährigen Berufskarriere bei der BayWa verschiedenste verantwortliche Positionen begleitete. Angefangen beim Gebrauchtmaschinen-Business, da haben wir uns damals eben kennengelernt, also so lange kennen wir uns schon, bis zum Digital Farming, Jörg Migende. Seien Sie herzlich gegrüßt, Herr Migende.
Grüß Gott, Herr Denzer, grüß Gott, Herr Führer, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herr Migende, Head of Corporate Public Affairs, Head of Digital Farming, Lead Expert Agribusiness. Ihre Signaturzeile beschreibt drei große und sehr zukunftsweisende Bereiche. Wie schaffen Sie das, dass Sie diese Bereiche in Personalunion führen? Und welche Aufgaben verbergen sich für Sie und sicherlich Ihren Mitarbeiterstab dahinter?
Naja, der erste Punkt, das sind alles Themen, die ich sicherlich schon einige Jahre mitgemacht habe oder wo ich Erfahrung habe. Und Sie haben vollkommen recht, ich habe natürlich auch tolle Teams und was vielleicht auch ganz wichtig ist zu verstehen, wir sind in der BayWa schon längst nicht mehr nur in einer Linienorganisation, sondern arbeiten in agilen Teams und insofern greift jeder von uns Managerinnen und Manager immer auf die Ressourcen und die Kompetenzen zurück, die einen guten Beitrag leisten können. Und man ist eigentlich heutzutage mehr Dirigent eines internen Netzwerkes, weil die Problemstellungen natürlich immer grundsätzlich sehr verschieden sind, sehr schnell um die Ecke kommen können. Wenn ich jetzt mal auf die einzelnen Themen komme, um das Thema Digital Farming, ja, der eine oder andere kennt mich genau in dem Bereich.
Stichwort Farm Facts.
Stichwort Farm Facts, Stichwort Vista, aber vor allen Dingen der wichtigste Punkt ist, wie kriegen wir die PS auf dem Boden draußen bei den Bäuerinnen und Bauern? Wie kriegen wir die sehr, sehr wichtigen digitalen Tools in die Anwendung? Das ist eine klassische Aufgabe des Handels, klassische Aufgabe auch des Landtechnikhandels, denn kaum ein Landwirt ist ja IT-Ingenieur, sondern die Systeme müssen laufen und gerade, und wir werden ja gleich sicherlich noch drüber reden, was die Anforderungen der Politik sind an die Landwirtschaft, gerade diese innovativen Technologien helfen, Nitrat im Grundwasser zu reduzieren, Pflanzenschutzmittel zu reduzieren und. So, da ist auch ein bisschen meine Leidenschaft drin, weil ich einfach gesehen habe, das funktioniert in der Praxis. Ich sehe die Potenziale, ich sehe aber auch, dass wir noch einen weiten Weg zu gehen haben, dass diese Technologien Mainstream sind. Das Thema Agribusiness Lead Expert ist ein ganz interessantes.
Also zumindest hört sich der Titel hört sich auch gut an.
Ja, super, ist, ja. Ja, das ist auch so ein Thema, was in der BayWa echt sehr erfolgreich eingeführt wurde vor einigen Jahren. Wir haben zwei Karrierewege. Das eine ist, wenn man Personalverantwortung hat, dann ist man halt Head of oder Leiterin, Leiter. Auf der anderen Seite haben wir viele Menschen, die eigentlich in einem Fachthema sehr viel zu sagen haben und deren Meinung nicht nur wichtig ist, sondern auch entscheidend. Und das ist bei uns der Karriereweg des Experts, Senior Experts, Lead Experts. Und dahinter verbirgt sich jetzt bei mir in der Tat schon eine wichtige Entscheiderfunktion, wenn es gerade um das Thema geht, Lieferantenstrategien bei Agrar und Technik. Denn da gibt es natürlich viele verschiedene Vorstellungen, auch auf Lieferantenseiten, was der Handel in Zukunft machen soll, was er nicht mehr machen soll. Und da braucht es halt einfach Menschen, die dann auch auf Augenhöhe versuchen, Win-Win-Situationen zu kreieren für beide Seiten.
Ja, auf Deutsch, das heißt, Sie sind der Kopf für ECHO, für die Ansprechpartner, was die Marken Fendt, Massey Ferguson betrifft?
Ja, korrekt. Also ECHO ist ein gutes Beispiel, ähnlich kompliziert aufgestellt wie ein Konzern BayWa. Insofern ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die seit vielen Jahren auch zusammenarbeiten, in dem Fall mit ECHO, die Menschen kennen, die Strukturen kennen. Aber auf der anderen Seite, Stichwort Dirigent, die vielen Kolleginnen und Kollegen der BayWa irgendwo zusammenbringen, die tagtäglich mit ECHO reden und hier versuchen, was Sinnvolles zusammenzubringen, und die Kolleginnen und Kollegen sind super wichtig im Einkauf, im Service und so weiter, und mein Job ist im Grunde genommen, diese vielen verschiedenen internen Leute zu orchestrieren, dass wir dann auch gegenüber Akku, gutes Beispiel, geht aber auch um Betriebsmittelherstellern, ein adäquater Ansprechpartner sind, um ja unsere Strukturen weiterzuentwickeln.
Also sowohl Agrar- wie Landtechnik.
Korrekt, ja genau, ja. Weil wir haben ja, und das war ein sehr wichtiger Schritt in der BayWa, die Verantwortung für das Agrargeschäft, sprich Betriebsmittel und das Landtechnikgeschäft auch wieder zusammengelegt, weil wir glauben, dass gerade solche Themen wie Klimaresilienz, wie nachhaltige Düngestrategien und so weiter bei den Landwirten eigentlich nur im Paket gelöst werden können. Ich verkaufe heutzutage einen Hightech-Düngestreuer eigentlich weniger darüber, was der jetzt für eine tolle Lackierung hat oder für eine tolle Zapfwelle, sondern ich muss pflanzenbaulich argumentieren, was bringt das? Und ich muss auch dem Landwirt einfach beraten können, wie er über Fruchtfolgethemen, Sortenthemen, Bodenbearbeitungsthemen, Landtechnikthemen, Digitalisierung, Grunde genommen diese sehr, sehr komplexe Welt, die ihnen jetzt immer mehr zukommt, Stichwort Regulatorik, aber natürlich auch Klimawandel, halt managen.
Einen Titel hätten wir noch.
Einen haben wir noch, ja.
Corporate Public Affairs, das, ja, was verbirgt sich da dahinter?
Ja, Herr Denzer, Herr Führer, Sie wissen ja, ich habe immer schon so ein bisschen die Netzwerke auch bespielt und ich finde es unglaublich wichtig. Und hier habe ich auch eine Gesamtverantwortung innerhalb des BayWa-Konzerns, also auch für Bau, Energie und so weiter, dass wir sehr genau beobachten, was ist da in den Köpfen der Gesellschaft, aber auch der Politik, was könnte unser Geschäft mittellangfristig beeinflussen, nimmt er immer mehr zu. Ja, die Regulatorik, ich glaube, wir werden ja noch über Beispiele reden. Es wird es sehr, sehr früh wissen als Teil des Strategieprozesses. Es reicht heute nicht mehr, dass man, wie wir es alle in der Schule gelernt haben, eine klassische SWOT machen und sagen, was sind die Stärken, Schwächen, was macht der Wettbewerb, ja, welche Chancen gibt es im Wettbewerb oder was wollen unsere Kunden. Man muss Überblick haben, was läuft geopolitisch. Mittlerweile haben wir alle jetzt gelernt im Rahmen des Ukraine-Kriegs. Aber was hat auch die Politik vor? Und Politik heißt bei uns natürlich auch immer mehr EU. Der eine oder andere weiß ungefähr, was im Bundesland passiert, was im Bundestag vor sich geht. Aber gerade die großen politischen Linien finden mittlerweile in Brüssel statt. Mhm. Stichwort Green Deal. Ja, und alles,
das ist der einzige gemeinsame Bereich, ist ja Landwirtschaft.
Ja. Da muss man sehr, sehr eng dran sein. Ja. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen schon mal versucht hat, so einen Gesetzentwurf zu lesen vom EU, von der EU-Kommission. Da braucht man echt Expertinnenwissen. Und ich habe vorhin schon gesagt, mein Job ist nur möglich, weil ich gute Leute habe. Gerade im Public Affairs habe ich zum Beispiel zwei Politikwissenschaftlerinnen, die nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis in Brüssel gelernt haben, wie da die Entscheidungswege sind. Denn das ist auch extrem wichtig, dass man genau weiß, wo stehen welche Ideen, um dann auch vielleicht mit der einen oder anderen Politikerin, Politiker zu sprechen oder auch ein Gefühl dafür zu gewinnen, wie wahrscheinlich ist es, dass gewisse Konzepte vorgebracht werden.
Wir haben jetzt schon diese ganze große Bandbreite dabei war, auch die Sparten haben Sie jetzt ganz kurz schon immer mal in den Antworten mit eingebracht und deswegen möchte ich mal ganz gern für die Zuhörer ein bisschen eine kurze Skizze auch nochmal geben. Die BayWa ist ja eben ein weltweit agierendes Handels- und Dienstleistungskonzern. Auf der Homepage ist zu lesen, dass sie in 43 Ländern, war ich ja auch überrascht, also habe ich in der Vorbereitung, die Geschichte der 1923, deswegen dieses Jahr 100-Jahr-Feier, die hatte ja die BayWa, wir waren selber auch schon geladen, die Geschichte der 1923 gegründeten Muttergesellschaft mit Sitz in München fing rein mit dem genossenschaftlichen Landhandel an. In diesen vergangenen 100 Jahren ist daraus einer der sogenannten Global Player geworden mit einem Jahresumsatz von 27,1 Milliarden Euro und über 25.000 Mitarbeitern. Damit rangiert der Konzern, habe ich auch gestern mal, habe ich mal gegoogelt, auf jeden Fall unter den Top 30 der größten Unternehmen Deutschlands. Wie erklären Sie sich diese unglaubliche Erfolgsgeschichte? Es ist ja immerhin ein Vierteljahrhundert, haben Sie es auch begleitet schon.
Ja, Wahnsinn. Ja, manchmal komme ich mir so alt vor. das ist eine spannende Frage. Wie war diese Erfolgsgeschichte möglich?
Weil vieles also ist ja Punkt schon, eins, ist eigentlich erst ja. auch sogar in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also das ist gar nicht, also so richtig ist der ICE oder was? Oder der ist ja eigentlich erst so richtig ins Rennen gekommen, oder?
Ja, man muss aber auch wirklich fairerweise sagen, dass wir in diese Lage gekommen sind, so zu wachsen und uns auch zu diversifizieren, liegt auch an der Leistung eigentlich von allen Kolleginnen und Kollegen seit 1923 und davor, weil vorher war, hieß es halt Raiffeisen, ja, in Bayern. Und dass wir vor allen Dingen diese Kundenbindung haben im Kerngebiet und diese Marktstellung in den Kerngeschäftsfeldern, was letztendlich auch zu jedes Jahr, so sind meine Informationen, auch zu positiven Betriebsergebnissen geführt hat, hatte einfach ermöglicht, dass natürlich der Konzern so stabil dasteht, wie er dasteht und diese Wachstumsstory auch möglich war. Und ein weiterer Punkt ist sicherlich, wir haben eine sehr, sehr stabile und konstruktiv arbeitende Aktionärinnenstruktur. Wir haben zwei große Aktionäre, die Bayerische Raiffeisenbeteiligungsgesellschaft und die Österreichische Raiffeisenbeteiligungsgesellschaft, die sehr, sehr, sehr positiv und konstruktiv natürlich auch hier zur BayWa stehen. Aber der dritte Punkt, und Herr Denzer, Sie sprachen es an, ist natürlich, dass man 2008 eigentlich schon gesehen hat, dass wenn die BayWa sich in den klassischen Geschäftsfeldern einfach nur das weitermacht, in unserem Kerngebiet, in Deutschland vor allen Dingen, was man in den letzten, ja damals 75, 90 Jahren gemacht hat, dann führt das irgendwann mal zu einem Rückgang, ja, weil, Stillstand ist Rückschritt. Und ich weiß noch sehr, sehr, sehr genau, es kam ja damals unser neuer Vorstandsvorsitzender, Professor Klaus-Josef Lutz, der jetzt ja seit am 1.4. an Markus Pöllinger übergeben hat, der sehr viel Expertise hatte in Internationalisierung, Diversifizierung von Unternehmen. Und er hat sehr schnell eigentlich die Chancen, vor allen Dingen auch in den globalen Getreidemärkten gesehen. Er hat vor allen Dingen aber auch im Obsthandel, korrekt, aber er hat vor allen Dingen auch gesehen, das Thema erneuerbare Energien. Und interessanterweise damals nicht aus dem Thema Klimawandel, sondern aus der Erkenntnis, Mensch, die fossilen Energien sind doch endlich. Ja? Erdöl ist irgendwann aus, das war ja noch vor Fracking. Und das ist exakt das, was ich persönlich auch lernen dürfte. Management heißt eigentlich immer die Antizipation der Zukunft. Ja? Ich muss gucken, was kommt da in Zukunft, muss heute Rückschlüsse ziehen, wie muss ich mich aufstellen. Und Managerinnen und Manager, die nur im Tagesgeschäft sind oder, und da sind wir in der Betriebsmittelbranche recht anfällig, dass wir jahrelang gesagt haben, Mensch, der Dünger- und Pflanzenschutzmitteleinsatz geht zurück, das ist ein Ausnahmejahr oder das ist mal so trocken, das ist ein Ausnahmejahr. Das ist, glaube ich, schon ein Problem. Man muss die Trends erkennen und einfach heute schon anfangen, für die Zukunft zu bauen. Das hat Professor Klaus Lutz unglaublich professionell dann auch gemacht. Mhm. Wir brauchen auch andere Skills natürlich hier im Unternehmen. Sie brauchen dann, wenn Sie wachsen wollen, Leute, die sich mit Unternehmenstransaktionen auskennen. Sie brauchen ganz andere Skills auch in der Rechtsabteilung. Sie brauchen aber auch andere Skills im General Management, weil nur Unternehmen kaufen und dann hat man sie, ist nicht der richtige Weg. Sie brauchen auch Managerinnen und Manager, die Unternehmen dann auch positiv aufnehmen können, die Mitarbeiter positiv stimmen für den Käufer, in dem Fall BayWa, und der sogenannte Post-Merger-Integration-Prozess, das habe ich sehr stark von Klaus Lutz gelernt, ist noch wichtiger als irgendwie ein Unternehmen zu kaufen. Das ist der BayWa ganz gut gelungen, das hat man vielleicht davor nicht ganz so optimal und mit viel Erfahrung gemacht, so nach dem Motto, wir aus Bayern, wir wissen ja immer, wie es geht. Und so ist die Erfolgsstory gekommen und einen ganz persönlichen Eindruck, den werden Sie so nirgendwo lesen in Veröffentlichungen über die BayWa, das Management-Team der BayWa, und der Vorstand ist ja relativ klein, aber die Führungsebene darunter, die erste und zweite Führungsebene, ist eine richtig eingeschworene Gemeinschaft. Ja, da gibt es wenig Neid, da gibt es keinen, jeder hilft jedem, gibt es ein großes Vertrauen untereinander, und das läuft eigentlich wie so ein Räderwerk. Das haben wir gesehen in der Corona-Krise, das haben wir gesehen im Ukraine-Krieg. Jeder wusste, was zu tun ist, man hat sich gegenseitig geholfen, und dieser BayWa Spirit, ich glaube, den merken auch unsere Kundinnen und Kunden, und das ist vielleicht so das letzte Erfolgsgeheimnis. Es gibt aber auch andere Unternehmen, die es toll machen. Das ist natürlich, dass wir über Generationen Vertrauen aufgebaut haben, vor allen Dingen natürlich auch zu den Bäuerinnen und Bauern, und uns auch sehr, sehr bewusst ist, dass dieses Vertrauen zu pflegen ist, denn sowas hat man schnell zerstört, und diese Bodenständigkeit auch in der Unternehmensstrategie, in der Kultur, die merkt man auch bei einem 27,1 Milliarden Euro Konzern. Und Herr Denzer, Sie waren ja vorhin im Foyer, als Sie kamen. Sie haben diese, diese, weiß ich nicht, 30, 40 jungen Leute, ich glaube, da waren Minimum 10 Nationen und 2 Bierkästen zusammen. Das war zum Beispiel so eine Onboarding-Veranstaltung der BayWa Renewable Energy, die ja vor allen Dingen dieser Treiber der Internationalisierung ist. Die werden nach München geholt. Da waren sicherlich Leute aus Vietnam dabei, aus Japan, aus England, aus Spanien, aus Deutschland. Es sah so aus, als fahren die jetzt halt auf eine Hütte und versuchen sich erst mal selber kennenzulernen, die BayWa kennenzulernen. Und ja, das ist der BayWa Spirit.
Jetzt waren wir mal, sind wir ganz oben gewesen und haben wir von oben mal den Helikopterblick jetzt mal gemacht. Und diesen Helikopterblick, den möchte ich jetzt mal eigentlich so weiter fortsetzen, dass Sie unseren Zuhörern, weil das ist ein Reiz, der richtig Lead-Expert für das Agribusiness, können Sie den Zuhörern wahrscheinlich eben aufzeigen, wie man innerhalb der wahnsinnig vielen Verordnungen und Gesetze vorgegebenen Leitplanken, weil die geben ja die Gesetze und Verordnungen vor, sprich Green Deal, EU-Taxonomie, EFRAG, diese europäische Financial Reporting Advisory Group, also das, was da dahinter steckt, und dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz überhaupt noch unternehmerisch bewegen kann. Wo war das Landwirtschaft? Das ist jetzt ein großes Thema, eine große Frage, aber ein Lead-Experten, der... Ich glaube, man kann niemanden besser fragen.
Ach, da gibt es eine Menge Leute, die dazu was sagen können, Gott sei Dank. Es ist auch wichtig, dass wir Unternehmerinnen und Unternehmer uns dazu äußern, denn um mal nochmal auf die 10.000 Meter Höhe zu kommen, wir müssen uns schon so ein bisschen überlegen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und vor allen Dingen, wer sorgt eigentlich dafür, dass wir diese ganzen notwendigen Zeitenwenden und so weiter überhaupt uns leisten können. Und es sind am Ende des Tages die Unternehmerinnen und Unternehmer, die das Geld verdienen, Steuern zahlen, die Arbeitsplätze schaffen, die wiederum Menschen in die Lage versetzt, Steuern zu zahlen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist der erste Punkt.
Vorweg. Diese Leitplanken, das werden Sie doch als, also sagen Sie mal, die sind doch enger gesetzt denn je. Also die Gesetze oder Verordnungen, die ich vorgelesen habe, also oder erwähnt habe, das, wenn man sich das alles hört, jede beschränkt der unternehmerisches Handeln.
Absolut. Also wir beobachten schon eine absolute Zunahme von Ordnungsrecht. So, also dass Unternehmerinnen und Unternehmern haarklein vorgeschrieben wird, was zu tun ist. Und noch schlimmer, den Bürgerinnen und Bürgern, ja, welche Heizung sie einbauen müssen, welches Auto sie fahren müssen, vielleicht irgendwann mal, was sie zu essen haben. Und man muss sich schon immer die Frage stellen. Und deswegen ist es auch, es ist vielleicht auch ein Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer, auch da Stellung zu beziehen. Also ich kann mir kein besseres Gesellschaftssystem vorstellen als die soziale Marktwirtschaft, die wir haben in Deutschland. Mhm. Man kann Details verbessern, deswegen reden wir auch gerne von einer nachhaltig sozialen Marktwirtschaft, vor allen Dingen was die Ökologie natürlich angeht und auch das andere soziale Thema. Aber bitte nennen Sie mir mal ein Gesellschaftssystem, was in irgendeiner Weise sozial gerechter ist und wie gesagt auch mehr Wohlstand geschaffen hat. Und dieser Wohlstand bringt uns überhaupt erst in die Lage, dass wir uns leisten können, dass jeder Solarpanels aufs Dach oder sonst was tun muss. Das ist mal die Grundüberlegung. Aber jetzt nochmal konkret zu den Themen. Wir müssen schon sehen, was sind die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Und das ist natürlich der Klimawandel. Also so zu tun, als gäbe es den Klimawandel nicht, ist halt falsch. Insofern ist es schon korrekt, wenn die Politik, das ist Aufgabe der Politik in freiheitlichen, demokratischen Gesellschaften, sagt, unser Hauptkonzept, und das heißt auf der europäischen Ebene Green Deal, heißt 2050 Europa treibhausgasneutral, ist ein politisches Ziel und wir leiten davon ab.
Farm to Fork
zum Beispiel.
50% oder weniger Pflanzenschutzmittel, oder 50% weniger Düngemittel. Korrekt, ist ja, die, ja, so ein Agrarhändler wie, ja, die BayWa extrem, ja, doch betroffen, ja, davon.
Aber jetzt geht es schon los, ja. Einfach zu sagen, 50% weniger Pflanzenschutzmittel kann ich auch. Ja, das ist sehr, sehr einfach, ja. Aber man muss sich schon darüber im Klaren werden, was das halt für Folgen hat. Und man muss sich auch darüber im Klaren werden, welche Alternativen haben wir denn zum Beispiel zum chemischen Pflanzenschutz? Und jetzt sind wir bei einem ganz wichtigen Thema. Natürlich soll der Staat Leitplanken setzen, wo wollen wir hin? Aber er muss zum Beispiel technologieoffen sein und er sollte in erster Linie ein Umfeld schaffen, dass wir über Innovationen und über Anreizsysteme für die Unternehmerinnen und Unternehmen diese Probleme lösen. Und
Wir haben vorhin ganz kurz ja über Digital Farming schon gesprochen, die teilflächenspezifische Düngung. Und ich rede seit 3 Jahren in der Politik in Berlin darüber oder auch in München, dass nachweislich, ja, wissenschaftlich nachweislich, die teilflächenspezifische Düngung die Nitratbelastung des Grundwassers reduziert. Wir haben selber 2 Jahre lang Versuche gemacht mit der Regierung von der Oberpfalz in Wasserschutzgebieten. Herr Hulzbergen hat entsprechende Untersuchungen gemacht. Es geht. Und jetzt kommt der Punkt, weil wir haben ja nicht nur den Klimaschutz, sondern wir haben auch die Aufgabe, 10 Milliarden Menschen irgendwann zu ernähren. Und es ist ein Irrglaube. Es ist ein Irrglaube, dass wir genug Nahrungsmittel hätten auf der Welt. Wir sehen das und die Getreidehändlerinnen und Händler, die jetzt vielleicht zuhören, wissen das. Die kennen den Begriff der sogenannten Getreidebilanz, also das Verhältnis Angebot und Nachfrage global. Dieses Verhältnis wird immer enger. Das heißt, wir produzieren eigentlich gerade noch so viel, wie die Nachfrage steigt.
Und jetzt haben wir gerade mal ein bisschen mehr wie 7 Milliarden.
Jetzt haben wir gerade mal so mehr wie 7 Milliarden. Mhm. Ja. Jetzt können Sie natürlich sagen, Herr Denzer, ich weiß, Sie sind ja bekennender Vegetarier. Nein, Scherz beiseite. Ja, Sie sorgen ja mal für leckeren Fleischnachschub auf Ihrer Ranch. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, wir essen in Deutschland kein Fleisch mehr, ja, weil das ist natürlich ein hoher Flächenverbrauch und so weiter und so fort. Da kann man natürlich drüber streiten. Ja, ich sage, schön, ja, jeder soll selber wissen, was er isst, aber wir lösen damit das Problem nicht. Innovationsoffenheit heißt, dass der Staat alle Maßnahmen ergreift, dass Unternehmerinnen und Unternehmen bereit sind, auch zu investieren in Innovationen. Es ist falsch zu denken, und diese Vorstellung gibt es in der aktuellen Bundesregierung, dass der Staat der beste Innovator ist. Ich habe gerade, komme ja aus einer Gesellschafterversammlung von einer Digitaltochter von uns, und da ging es genau um das Thema. Wir haben ein sehr, sehr cooles Tool letztes Jahr entwickelt, mal ein praktisches Beispiel zu machen, mit denen wir der Ukraine geholfen haben, sehr kleinräumig Ernteprognosen zu fahren. Das war für das ukrainische Landwirtschaftsministerium sehr wichtig.
Erstens, zuletzt wussten, ist ja durch alle Medien gegangen.
Durch alle Medien gegangen. Sie wussten genau, wo wird jetzt hier, wo kann der knappe Diesel, die knappen LKWs und so weiter allokiert werden. Und man wusste nach der Ernte auch, wo gibt es Probleme auf den Feldern, Minen, Verseuchung oder sonst was. So, und jetzt geht es natürlich, und das haben wir damals als Spende finanziert, unser Unternehmen, aber auch die Eigentümerin, die Miteigentümerin von der Vista, und dachten jetzt, dass wir das BMZ und BMEL aktivieren können, hier das zu übernehmen. Ja, wir haben jetzt eine Absage bekommen, jetzt reden wir halt mit den Amerikanern. So, ob es da eine Möglichkeit gibt, das zu supporten, weil da geht es schon um einige hunderttausend Euro, das macht man nicht mehr ebenso aus der Portoklasse. Was will ich sagen? Ja, dadurch, dass wir dieses Tool entwickelt haben, haben wir natürlich nochmal zusätzlich Know-how gewonnen. Ja, so. Und einen Markt zu schaffen, Unternehmen zu unterstützen, Produkte an den Markt zu bringen, das wäre der Job des Staates. Ja, und nicht hinzugehen und zu sagen, jetzt machen wir wieder irgendwo eine wissenschaftliche Geschichte und das versandet wieder. Ein zweites Beispiel, die sogenannte Bauernmilliarde. So. Ein tolles Programm, wo Landwirte ja einen Zuschuss bekommen haben, um einen Düngestreuer zum Beispiel anzuschaffen, der teilflächenspezifisch düngen kann. Eine super Geschichte, war ja mehrfach überzeichnet. Landwirte mussten sehr, sehr schnell sagen, ich greife zu. So, wir haben alle Landwirte angerufen, die so einen Düngestreuer sich angeschafft haben. In der ersten Runde, das war jetzt so ungefähr vor 2 Jahren gewesen. Sollen wir euch besuchen kommen, soll ich mal zeigen, wie ihr damit teilflächenspezifisch düngen könnt? Ja, die Antwort war nein. So, das heißt, die meisten Landwirte nutzen diesen Düngestreuer genauso wie den alten Düngestreuer auch. Und ich nehme es den Landwirten gar nicht übel, ja, weil gerade die Familienbetriebe haben halt Arbeit ohne Ende, die haben gar keine Zeit, um sich mal 1-2 Tage in irgendeine Schulung zu setzen oder sich damit auseinanderzusetzen. So, aber warum geht man nicht hin und macht das als Voraussetzung, dass ich so einen Düngestreuer bekomme? Das wäre eine kleine Maßnahme gewesen, die wir seit 2 Jahren Richtung BML bringen. Ja? Aber was ist das Ergebnis? Es wird ignoriert.
Also Technikinvestitionen so in Verbindung mit Schulung.
In Verbindung mit Schulung, genau. Einen gewissen kleinen Druck über die Hürde zu bringen. Pass auf, wenn du die Förderung bekommst, musst du dich mit dem Thema leider auch mal 1-2 Tage auseinandersetzen. Weil wir wissen, wenn sich Landwirte mal die Zeit nehmen, sich schulen zu lassen, mal die Vorzüge erkennen,
Minimum 50 oder mehr Prozent der Landwirte arbeiten dann auch mit diesen Technologien. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel, was ich damit, das kostet noch nicht mal viele, das kostet noch nicht mal extra Steuergelder, ja, was der Staat eigentlich tun kann, damit ein Markt entsteht, dass Innovationen auch in Deutschland gegriffen werden. Ich rede jetzt gar nicht über große Forschungsförderungen, was wir mit Startups machen müssen. Und meine Botschaft, Herr Denzer, ist die folgende, was leider verloren gegangen ist, die letzten Zeit, als die neue Bundesregierung jetzt hingekommen ist, noch ein bisschen bei der alten ist, dass man sich an den Tisch setzt mit der Wirtschaft, Politik, Wirtschaft, meinetwegen auch NGOs und so weiter und konkret darüber redet, wie können wir Zustände ändern in diesem Land, in der Landwirtschaft und so weiter. Wir hatten diesen Ansatz, Zukunftskommission Landwirtschaft, die Expertinnen und Experten kennen das, Borchert-Kommission. Das war ein runder Tisch mit allen Stakeholdern, wie man schön sagen, mit den NGOs, mit den Bauern, mit dem Lebensmitteleinzelhandel, mit dem vor- und nachgelagerten Bereich. Man hat sich auf ein Konzept verständigt, wie wir die Landwirtschaft weiterentwickeln können, ja, in Richtung mehr ökologisch, ökonomischer, sozialer Nachhaltigkeit. Und was ist daraus geworden? Nichts, weil die neue Bundesregierung aus irgendeinem Grund das nicht mehr möchte, beziehungsweise zumindest soweit nicht möchte, dass das irgendwo auch dann verbindlich in Politik umgesetzt wird.
Ich möchte ein paar Dinge aufgreifen, die Sie gerade schon erwähnt haben. Im Rahmen mit dem Düngersteuer, teilflächenspezifische Bewirtschaftung, Farm to Fork, steckt da drin 50% weniger Düngereinsatz. Die Technologie, so wie es jetzt gerade schon neuer Düngersteuer mit teilflächenspezifischer Ausbringung und so weiter, das sind ja, wären ja im Verhältnis zu, das heißt ja 50% weniger im Vergleich zu 1990. Das ist ja eigentlich schon alles, also eben und auch technologieoffen, Innovation, das ist doch eigentlich heute schon machbar und im Pflanzenschutz mit See and Spray Technologie und so weiter, also das ist ja eigentlich alles kein Hexenwerk, sondern diese Vorgaben, die da, diese Leitplanken sind doch einhaltbar.
Herr Denzer, das ist genau der Punkt. Also es gibt Berechnungen jetzt, in dem Fall vom Industrieverband Agrar, und die kann ich absolut nachvollziehen. Also wenn man jetzt schon jetzt die Technologie, die frei verkäuflich ist, einsetzt, könnten wir den Pflanzenschutzmittelaufwand, chemischen Pflanzenschutzmittelaufwand um 25% reduzieren. So, sofort.
Ja, wenn man See and Spray, die reden ja davon von 80-90%, ja. Also das, was da, weil man ja von der Flächenbehandlung weggeht auf die Einzelpflanzenbehandlung.
Exakt, das ist die Technologie. So, wenn man dann noch das Thema Fruchtfolge, Untersaaten, Zwischenfrüchte dazu zählt, wenn man das Thema Robotik weiterdenkt, gerade im Bereich der Hackrobotik, kommen wir in die Richtung. Auch das Thema Biologicals natürlich weitertreiben. Also wir kämen jetzt schon, wenn man den Markt sich entwickeln lässt, wenn man Innovationen fördert und nicht über Verbote geht, kämen wir auf diese Zahlen. Und es ist ja so, ich habe gestern unseren Landwirtschaftsminister gehört, Herrn Özdemir, fängt ja schon auch an, so ein bisschen zurückzurudern und sagt, im Weinbau und im Obstbau mit den 50%, das wird vermutlich nicht so funktionieren. Ja, gut, vielleicht hat das so ein bisschen was mit Baden-Württemberg zu tun und Ambitionen, keine Ahnung, weil natürlich dort sehr viel Winzer und Obstbauern sind, aber sei es drum, ja, das ist ja schon mal der richtige Weg. Trotzdem, und jetzt sind wir wieder beim Mehrwert von professionellen Public Affairs Experten und warum wir auch sehr, sehr stark unsere Verbände auch stärken müssen hier in der politischen Lobbyarbeit, ist, ich habe weniger Sorge, dass diese 50% ein Stück weit aufgeweicht werden, im Sinne von mehr Realismus. Nein. Wo wir sehr darauf achten müssen, sind zwei Dinge. Punkt 1, die Gebietskulisse. Wir müssen sehr darauf achten, in welchen Gebieten darf denn gar nicht mehr Pflanzenschutz betrieben werden. Und ich befürchte, dass dort relativ still und heimlich ein Status quo geschaffen wird. Da müssen wir sehr genau hinschauen. Und der zweite Punkt ist natürlich, und das finde ich auch schwierig, wir stellen fest, dass der Beratungsbedarf bei den Bäuerinnen und Bauern, um diese ganze Komplexität irgendwie noch zu kapieren, stetig steigt. So. Und es gibt auch Ideen, dass zum Beispiel Unternehmen, die seit 100 Jahren oder länger nicht nur verkaufen, sondern auch Landwirte beraten und auch gut beraten, denn beraten Sie mal einen Landwirt, verkaufen ihm etwas und das funktioniert nicht. Da wird hier teilweise bis zum Vorstand angerufen und das wird dann auch verfolgt. Also wir stehen dann auch dazu, was wir machen, dass man das trennen will per Gesetz, dass es nicht mehr möglich ist, dass der berät auch verkauft. Und Das sind einfach Sachen, die sind realitätsfern, ja, und sind absolut kontraproduktiv, weil die Bäuerinnen und Bauern, da meine ich jetzt nicht die supergroßen Profibetriebe mit spezialisierten Pflanzenbauberatern im eigenen Unternehmen, aber wenn wir gerade sagen, der bäuerliche Familienbetrieb ist irgendwo auch ein gewisses Leitbild, ja, kann man auch darüber diskutieren, aber sei es drum, finde es auch durchaus eine gute Geschichte, dann darf man nicht auf der anderen Seite den Beratungsarm abschlagen oder sogar qua Gesetz dem Landwirt sogar vorzuschreiben, wie hat er dann seine Felder im Detail zu führen. Stichwort Gebietskulisse.
Sie haben ja gerade so ein Stück weit ja auch den Weg in das Thema Smart Farming gerade eigentlich schon vorgewiesen. Was mir aufgefallen ist, also in Ihrer Vita liest sich da für mich was auch wieder, und sicher für die Zuhörer was ganz Interessantes. Sie sind ja nicht nur Lehrbeauftragter an der Technischen Universität München zum Thema Innovationsmanagement Agribusiness, sondern auch Beiratsmitglied des Fraunhofer Zentrums für biogene Wertschöpfung und Smart Farming. Was sagen Sie dazu, dass das Umweltbundesamt empfiehlt, künftig auf Holzheizungen zu verzichten? Ähnlich ist es aus Brüssel zu hören.
Ja, soll ich mich jetzt aufregen oder später? Also, nein.
Insgesamt
Spaß beiseite. Also das ist jetzt ein Teil des Gebäudeenergieeffizienzgesetzes, was am Ende des Tages, so wie es im Moment angedacht ist, ja, den Markt für Holzpellets stark reduzieren wird. Ja, es gibt zwar durchaus die Möglichkeit, Holzpelletsheizung oder Biomasseheizung weiter zu betreiben, aber nur mit Kombination mit Photovoltaik und so weiter. Ja. Deswegen ist es immer
wichtig. KWF wird es nicht gefördert.
Deswegen ist immer wichtig, die Details zu kennen, ja, weil dann natürlich von der Politik, aber es geht doch noch, gesagt wird. Aber für Otto Normalbürger wird es halt sehr, sehr schwierig. Und wir haben eine klare Meinung dazu. Das ist Blödsinn, ja. Denn gerade, was wird denn verfeuert in der Regel, ja, und dann die Holzpellets gebracht? Es sind das Holz, Restholz, was ich sonst auch nicht benutzen kann. Diese sogenannten Plantagen in den USA funktioniert genauso. Ja, das Gros des Holzes geht in die Möbelindustrie oder als Bauholz, weil es einfach eine höhere Wertschöpfung hat. Aber die Äste und die Spitzen und was es da alles gibt, wandelt halt als Restholz dann in diese Pelletgeschichte. Und wenn ich halt parallel auch wieder neue Bäume anpflanze, habe ich genau dieses Thema Kreislaufwirtschaft. Denn was ist denn die Alternative für das Restholz? Viele Bäuerinnen und Bauern haben ja Wald, ja, Bauernwald ist, Sie auch, Herr Denzer,
das
oder?
Das ist 5 Hektar, ja.
Haben Sie ja gescheite Motorsäge, ja, oder? Ja, wunderbar, ja. Also das ist auch Management-Entschleunigungstraining. Ja, es bleibt halt liegen im Wald. So, was passiert dann? Es verrottet
CO2,
und CO2 wird letztendlich freigesetzt.
Und, so ist es. Völlig ungesteuert.
Ja, und zwar ungesteuert. Ja. Es gibt zwar ganz interessante Gedankenspiele, dass wir wieder anfangen, Braunkohle quasi zu produzieren, also in aufgelassene Stollen dann Holz einzulagern und letztendlich dort über die Jahrmillionen wieder zur Braunkohle werden zu lassen.
Also, Hirngespinste.
Ja, weiß ich nicht. Also ich finde die Idee halt durchaus interessant, weil wir müssen ja irgendwie, wenn wir da mal treibhausgasneutral sind, auch wieder Kohlenstoff aus der Luft holen. Ja. Aber ich finde die energetische Nutzung eine viel, viel bessere Lösung.
Sagen Sie mal so ein Beispiel aus dem Fraunhofer-Institut. Ist das was aus dem Fraunhofer-Institut, dieses Projekt?
Es ist kein Projekt aus dem Fraunhofer-Institut, aber es wurde von einem Mitglied im Beirat auch so erläutert. Ja. Und das finde ich interessant. Und deswegen bin ich auch gerne in solchen Plattformen, weil man dort auch wirklich mal mit nach vorne denkt, mal überlegt, was sind denn, sind wir beim Thema Innovation, was sind denn eher innovative Ansätze, um die Probleme in dieser Welt zu lösen. Und das ist auch mal gut, dass man auch mal ein Hirngespinst, wie Sie gesagt haben, Herr Denzer, auch mal äußert und das halt durchdenkt. Und wie gesagt, bei den Frage war ja mit den Biomasseheizungen, Holzpelletheizungen vor allen Dingen. Also wir finden das keine gute Idee und ich glaube, wir stehen auch nicht ganz alleine da und es geht ja auch immer ein Stück weit um das Politikvertrauen, ja, der Bürgerinnen und Bürger, die in den letzten Jahrzehnten fast immer stärker auch auf Holzpellets, Biomasseheizung.
Ich glaube, die Zuhörer wissen das auch nicht, aber ich glaube, die BayWa ist ja einer von den ganz großen Holzpelletshersteller, oder?
Ja, wir sind jetzt weniger Hersteller, aber wir sind in Deutschland
zumindest Händler, oder? Der
größten Händler, und das ist auch wieder das, was ich an der BayWa sehr schätze. Man hat sehr schnell erkannt, dass Heizölgeschäft und das klassische Tankstellengeschäft auch irgendwo
ähnlich ist. Was die BayWa auch macht?
was wir auch machen, aber was halt immer stärker auch reduziert wird. Wir haben vor einigen Jahren große Teile unseres Tankstellennetzes zum Beispiel verkauft und mittlerweile ist es so, dass der Holzpelletsabsatz, letzten Jahr war es ein bisschen anders wegen der Bevorratung, aber grundsätzlich mittlerweile größer ist als der Heizölabsatz. Und insofern, gut, wir werden das akzeptieren müssen, was die Politik vorgibt, aber wir werden auch nicht aufhören zu sagen, dass wir das halt nicht gut finden. Und das ist eigentlich auch nochmal ein Stück weit mein Appell an die Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier zuhören, sich auch durchaus einzubringen, die politische Diskussion
ist auch. Ja, man, gerade die Landesregierung, die bayerische, ist ja sehr massiv da dagegen. Also, und es ist noch nicht verabschiedet. Also es ist
selbst die Grünen, ja.
Ja, oder?
Ja, selbst also. Die Grünen ja, haben dazu eine andere Meinung. Das Gesetz ist noch nicht verabschiedet.
Nur so lange macht es ja Sinn, oder?
Es gibt ja auch Signale aus dem Bundeswirtschaftsministerium hier, das vielleicht nochmal ein Jahr aufzuschieben, aber das sind halt immer so diese, weiß nicht, Scheinkompromisse. Also das können wir machen, wenn wir mal irgendwie um Schlepper verhandeln am Küchentisch. Ja, da gehört das mit zum Ritual. Aber das ist, ich weiß nicht, ob das seriöse Politik ist. Ja, sowas gehört vorher diskutiert und abgeklärt. Und nochmal das, was echt verloren gegangen ist, dass man sich an den Tisch setzt und die verschiedenen Stakeholder mit der Politik diskutiert, wie machen wir es denn konkret. Ja. Witzigerweise funktioniert es bei der Solar- und Windenergie, da gibt es diese Runden im BMWK, wo Unternehmen mit am Tisch sitzen und konkret sagen, wo liegen denn die Probleme. Also ich möchte das nicht so schwarz-weiß und sagen, alles doof, ja, da funktioniert das ganz gut. Trotzdem kommt dann auch da solche Entscheidungen raus, dass zum Beispiel Floating PV, also Solarmodule, die auf Baggerseen schwimmen, aufgrund der Umweltschutzgesetzgebung im Grunde genommen Deutschland nicht möglich sind. Ja. Die Holländer machen das sehr massiv, ja, aber in Deutschland hat sich das Potenzial auf 10% des möglichen Potenzials reduziert, weil wir halt sagen, wir brauchen nur 15% der Wasseroberfläche, darf abgedeckt werden, Minimum 50 Meter, glaube ich, Abstand zum Ufer und so weiter. Aber auch hier sehen wir, das ist irgendwie schizophren, weil irgendwie ein Tod müssen wir sterben. Ja,
besser nicht sterben.
Besser nicht sterben. Ja. Ein Leben wollen wir leben. Und ich habe halt diese Zielkonflikte, wie auch eben Thema Welternährung versus, sag ich mal, Ausbau der agrarischen Produktion. Ja, wir haben diese Zielkonflikte auf der Welt und das ist auch wichtig, dass wir der Bevölkerung die auch darstellen, und aber auch Lösungen. Und ich komme immer wieder zum Thema, ich sehe halt wirklich auch in Innovation Lösungen. Dazu gehört auch natürlich die modernen Pflanzenzüchtungsmethodiken und ich bin eigentlich eher optimistisch. Deswegen stört es mich gerade, dass immer nur Ordnungsrecht eingefallen wird. Ja.
In diesem Beirat ist ja auch das Thema Smart Farming drin und Sie waren ja auch, war eigentlich so mit der Kopf auch ja für Farmfacts und für all diese digitalen Sachen. Aber ganz ehrlich, anders als in diesen vielen Veröffentlichungen in den Fachmedien, die dir Glauben machen, kommt die datengesteuerte Landwirtschaft eigentlich nicht so richtig vom Fleck. Weil die Bauern sind doch, oder die Landwirte haben nicht wirklich die Zahlungsbereitschaft, dass sie für die Nutzung von Software was bezahlen.
Also das Coole an der Landwirtschaft ist, dass Landwirtinnen und Landwirte sehr offen sind für neue Technologien. Ja, wäre das nicht so, wäre nicht dieser enorme Produktivitätsfortschritt gelungen eigentlich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. So. Also die Offenheit ist da. Also muss es Gründe geben, warum bisher eigentlich nur diese sogenannten Early Adapters oder Innovators, also irgendwo 10-20% der Bäuerinnen und Bauern solche Technologien anwenden. So, es muss Gründe geben. Und ich misstraue immer so diesen offiziellen Umfragen und dann kommt dann Datenschutz und Pipapo. Und wir haben ja mittlerweile seit durchaus 2 Jahren so eine Vertriebsmannschaft draußen, die nennt sich Key Account Smart Farming, die also neben den Service-Spezialisten in den Werkstätten Landwirte beraten, wie sie ihren Hof digitalisieren können. Ja, oder auch mal zu sagen, digitalisier nicht, du hast vielleicht noch ganz andere Herausforderungen. So, aber die sind halt sehr, sehr nah dran. Und daher wissen wir eigentlich sehr direkt, was die Landwirte bewegt. Und das ist ein Punkt. Und jetzt nehme ich wieder eine bayerische Redewendung, der sogenannte Ease of Use. Das kennt jeder, der ein Smartphone hat. Smartphone hat deswegen diesen Durchbruch gehabt, weil es halt super einfach zu bedienen ist und auch meistens funktioniert. So, und diesen Zustand haben wir noch nicht bei Smart Farming. meine Vision ist, dass, und das sind eigentlich die meisten landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland, der Landwirt sieht, das Wetter passt, sich auf seinen Schlepper sitzt und düngen will. Also muss der Landwirt dann eigentlich nur oder sollte nur auf seinem Terminal, entweder vom Anbaugerät oder vom Schlepper, auf den Knopf drücken und das Anbaugerät düngt teilflächenspezifisch, überträgt die Daten dann ins Büro des Landwirts. Dort werden diese Daten auch verarbeitet, betriebswirtschaftlich, aber auch für die staatliche Dokumentation. Und wenn der Landwirt im Winter, wenn er Zeit hat, auf den Knopf drückt, dann gehen die Daten, die der Staat braucht, zum Staat. Aber nicht.
Ja, genau, aber die Theorie, die ist ja klar. Aber die Annahmebereitschaft irgendwo fehlt ja nicht. Also wenn ich richtig so die Ergebnisse so interpretiere, dann ist Farm Facts nicht wirklich eine Sparte, die dabei war, wirklich Gewinne bringt.
Wir haben über Farm Facts extrem viel gelernt. Wir haben uns eine Pole Position gebracht, was diese Technologien angeht. Und wir haben eine Menge Kolleginnen und Kollegen, nicht nur in der Farm Facts, sondern auch in der BayWa-Organisation, die technisch so im Detail drin sind, diese Systeme erklären können, die auch genau wissen, wie gute Systeme sind. Und die Farm Facts ist ja auch nach wie vor Marktführer, gerade bei größeren Betrieben im Bereich der Farmmanagement-Informationssysteme. Ungefähr ein Viertel der Fläche in Deutschland wird mit Farm Facts Software gemanagt. Und die BayWa hat auch sehr viel investiert. Ja? Und das war auch unser Ziel, dass wir letztendlich die Farm Facts in eine nächste technologische Niveau bringen. Deswegen nehmen wir uns auch raus, auch gegenüber der Politik klar zu sagen, wo es hängt. Aber nochmal zurück zu meinem Zielbild für den Massenmarkt, und um den geht's. Und den brauchen wir auch, um zum Beispiel mit Hilfe von Digital Farming die Umweltproblematiken in den Griff zu kriegen, bei gleichzeitig optimierten Erträgen, weil darum geht's. Die roten Gebiete sind eigentlich ein ethisch nicht in Ordnung, weil es sind gute Ackerbodenstandorte oder gute Grünlandstandorte, und durch die bewusste Unterdüngung von der Regulatorik her fahren wir die Ertragspotenziale nicht. Ich könnte das Thema viel besser lösen mit der teilflächenspezifischen Düngung. Also ganz wichtig, diese Tools funktionieren. So,
ja, deswegen, die funktionieren.
Aber nochmal genau. Zurück zu dieser Vision, die ich gerade beschrieben habe. Alle Farmmanagement-Hersteller, und bin sehr tief drin in der Szene, übrigens auch in Nordamerika, in Kanada ist es nichts anderes, arbeiten im Hintergrund sehr, sehr stark an dieser Datenintegration. Ja? Mhm. Wer mal wieder nicht in die Pötte kommt, ist der Staat. Ja? Denn zum Beispiel ein Riesentreiber in Deutschland wäre, dass der Landwirt sehr einfach seine staatlichen Dokumentationen übertragen könnte. So, aber wir haben 16 Bundesländer, wir haben 16 unterschiedliche Ambitionsniveaus. Und noch schlimmer, und jetzt sind wir beim Thema, welche Rahmenbedingungen sollte eigentlich der Staat schaffen, dass Unternehmen auch Spaß haben zu investieren. Wir haben durchaus ein oder andere Bundesland, wo die Verwaltung versucht, Konkurrenzprodukte auf den Markt zu bringen, und zwar kostenlos. So entwickle ich keine Märkte. Wenn ein Staat kostenlose Software-Packages anbietet, die teilweise bessere Excel-Lösungen sind und überhaupt nicht dieses Zielbildes einer integrierten Lösung darstellen, dann entsteht natürlich auch kein Markt. Ja, warum sollen Unternehmen investieren? Und das, was wir in Deutschland echt noch lernen müssen, ist, dass wenn wir weltweit mitspielen wollen, müssen zuerst diese Tools auch in Deutschland in Anwendung kommen. Das gilt nicht nur für die Landwirtschaft. Ich glaube, ich war jetzt gerade erst in San Francisco auf der World Agritech. Sie finden dort ein ganz anderes Mindset, auch von der Politik und der Verwaltung, was Innovationen und wer eigentlich Innovation treiben soll, nämlich die Unternehmerinnen und Unternehmen. So, ein ganz anderes Mindset. Und das ist gut. Und es gibt auch einen klaren Willen. Gibt es ja diesen sogenannten Inflation Reduction Act von Präsident Biden, der in Wahrheit eigentlich ein gigantisches Wirtschaftsförderungsprogramm ist. Ja, im Grunde genommen, liebes Unternehmen, du kriegst alle Unterstützung,
sei es direkte Förderung, nach Amerika gehen.
Muss halt nur in Amerika machen. Ende aus Arm. Und Europa zieht ja langsam nach. Ja? Betonung liegt wieder auf langsam, hier so ein bisschen mitmachen zu wollen. Aber am Ende des Tages, Herr Denzer, es ist natürlich die Aufgabe der Wirtschaft, des Staates und allen, diesen Ease of Use herzustellen. Und wenn es einfach wird für einen Landwirt, dann werden diese Tools auch benutzt. Und dann gibt es auch, und da gibt es durchaus Ideen, auch sicherlich eine höhere Zahlungsbereitschaft, sei es direkt oder indirekt. Aber wichtig ist, Der Landwirt hat keine Zeit und keine Lust, samstagabends, wenn er noch schnell spritzen will oder düngen oder ackern will, erstmal 3 Stunden zu gucken, dass die Daten von links nach rechts fließen. Und diesen Zustand haben wir noch nicht erreicht, dass das alles so reibungslos funktioniert,
wie es sein soll. Wir haben jetzt gerade schon wieder eine neue Sache aufgemacht, aber ich möchte nochmal, weil Sie Amerika, Kanada genannt haben, und verknüpfen das mal mit der Landtechnik. Die BayWa ist ja vieles von der Internationalisierung und diese 43 Länder ist ja auch mit dem Landtechnikgeschäft verknüpft. Also die ABMEC in den Niederlanden, in Kanada ist die, in Österreich sowieso schon hier im Nachbarland. Dieser extreme Anstieg des Umsatzes. Wir haben Strukturwandel, trotzdem, die BayWa wächst, also der Landtechnikumsatz, glaube ich, hat das erste Mal 2 Milliarden übertroffen.
Ja, korrekt, wir sind jetzt bei ungefähr, glaube ich, 2,11 Milliarden.
Ja, ist der Wahnsinn, ja?
Ja, kontinuierliche Aufbauarbeit, gut jeder.
Wie viel kommt davon aus, von der Internationalisierung?
Das kann ich jetzt aus dem Kopf
nicht
sagen. Ja. Aber eins ist auch Fakt. Die Landtechnik wird eher profitieren von den Regulatoriken. Ja, denn was ist denn die Alternative für, ich darf keine Herbizide mehr einsetzen, das ist das Hackgerät, das ist der Hackroboter. Gerade erläutert, was ist denn die Alternative zu den roten Gebieten? Das wäre dann der Hightech-Düngestreuer, der teilflächenspezifisch düngen muss. Also die Anbaugeräte, das Thema, die Anbaugeräte vor allen Dingen, das Thema Robotik, hat durchaus eine positive Zukunft. Wenn, und jetzt kommt das große Wenn, was mich in den letzten Wochen ein Stück weit unruhig macht, sind meine Besuche bei Bäuerinnen und Bauern. Und ich war relativ viel unterwegs in Süddeutschland, in Niedersachsen. Es heißt ja so schön, die Politik muss die Rahmenbedingungen klarer formulieren, vor allen Dingen der Tierhaltung. So, Tierwohldiskussion, wer bezahlt die ganzen Ställe und so weiter. Und es geht ja ein Hin und Her und keiner weiß genau. Jetzt wurde letzten Freitag die Agrarministerkonferenz, Sonderagrarministerkonferenz, Stichwort TH Luft, diese Erleichterung, also Baurecht, TH Luft, da gibt es jetzt langsam eine Lösung. Aber die Finanzierungsfrage ist nach wie vor ungeklärt. 1 Milliarde Euro reicht nicht. So, die Borchert-Kommission hat irgendwo, glaube ich, 5-6 Milliarden pro Jahr vorgeschlagen. Und es ist allen klar, der Verbraucher wird es vermutlich nicht bezahlen. Also braucht es am Ende des Tages Steuergelder, um diesen Umbau der Tierhaltung zu finanzieren. Ich habe noch keinen Landwirt getroffen, der das auch nicht machen würde, wenn er eine Investitionssicherheit bekäme. So, das ist eine. Aber ich treffe immer mehr Landwirte, die sagen, ja Mai, worauf soll man warten, wenn mir jemand ein gutes Angebot macht für Solarpark oder Windräder auf meinem Gelände, dann mache ich es halt nur auf mit der Nahrungsmittelproduktion. So, da findet gerade ein Meinungsumschwung statt, weil Landwirte hängen an ihrem Business, aber sie sind auch Unternehmerinnen und Unternehmer und vor allen Dingen tragen sie auch eine Sorge für ihre Familien, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So, da findet gerade so ein leiser Stimmungsumsprung statt, den wir auch in anderen Industriebereichen ja sehen in Deutschland gerade. Und das macht mir aktuell echt Sorge. Und dann ist es so, Lenzer, wie Sie richtig sagen, wenn wir halt kaum noch Landwirte haben, die wirklich Nahrungsmittel produzieren oder produzieren, dann ist es natürlich auch schwierig für den Landtechniker-Absatz hier. Also ein gutes Beispiel dafür, dass wir uns echt einbringen müssen, als die halt Ahnung haben. Ja? Und vor allen Dingen ganz wichtig, dass wir auch immer wieder nicht nur auf die Region schauen und sagen, ja, hier in Bayern oder in Niedersachsen oder in Deutschland, sondern auch klar machen, wir haben weltweit eine riesen Herausforderung. Wir müssen 7 Milliarden plus Menschen ernähren und das vermutlich mit weniger Flächen und das natürlich ökologisch nachhaltig, also Stichwort Innovationen. Das heißt, es ist eigentlich eine ethische Frage, ob wir hier in Deutschland unsere Nahrungsmittelproduktion zurückfahren oder nicht, weil ja, auch wir in Deutschland haben eine Verantwortung dafür, die Welt mit gesunden Nahrungsmitteln zu versorgen. Punkt aus Arm. Ich weiß, das ist eine strittige These und da kann man jetzt sagen, aber in Afrika die regionalen Kreisläufe, ich war lange in Afrika, ich weiß ungefähr, wie es da... Wie es da so läuft. Wir müssen das eine tun, das andere nicht lassen. Aber es ist sträflich, dass wir jetzt wieder hier unsere Produktion zurückfahren und darauf hoffen, dass irgendwo in der Welt irgendwo was ganz schlagartig besser wird. Das wird nicht funktionieren.
Sicherung der Nahrungsmittelerzeugung. Aus Ihrer Sicht, eben aus dem Smart Farming Blickwinkel, wie stark ist da die Autonomie in Robotik? künftig eingebunden?
Also wir als
BayWa. Macht die BayWa, habt ihr eigene Projekte?
Genau, wir haben, wir machen das eigentlich immer so, wir machen ein, zwei Spezialisten, wenn sowas sehr, sehr klein ist, die sich sehr tief reingraben in diese Themen. Wir suchen uns die ersten Kunden und sammeln Erfahrung und wir stellen in der Tat fest in den letzten Wochen, dass das Interesse massiv steigt, vor allen Dingen bei den Sonderkulturbetrieben. Das ist im Moment eigentlich sehr stark der Fokus. Gemüsebau, Reinkulturen, das ist so der Fokus. Und Sie sprachen gerade unsere Tochterfirma in Holland an, die Niederlande und die Abimec. Das ist für mich immer so, Niederlande ist für mich immer ein Lab. Also wenn ich wissen will, wie entwickelt sich die Landwirtschaft in den nächsten Jahren, fahre ich in die Niederlande und gucke mir das an. Warum? Niederlande, die Landwirtschaft sind hauptsächlich Familienbetriebe. Ja, Punkt 1, also durchaus vergleichbar. Aber diese Familienbetriebe arbeiten sehr prozessorientiert. Das heißt, die sagen halt nicht, ich dünge, ja, sondern die überlegen sich, wie optimiere ich die Düngung. Ja, innerhalb der Fruchtfolge und so weiter. Und dort ist es so, dass die Abimec mittlerweile sehr viele Roboter verkauft. Und jetzt ist interessant.
Hackroboter oder was?
Alles, also jetzt wird es nämlich interessant, Herr Denzer. Also erstmal den Hackroboter, ja. Aber dann sagt der Kunde, ich möchte gerne, dass dieser Hackroboter auch Spurennährstoffe ausbringt. Mhm. Ja, was machen die Kollegen in Holland? Die basteln halt einen Spezialdüngestreuer dran. Ja? Mhm. Oder ich möchte auch, dass der jetzt meinetwegen Zwiebeln aussät, ja? Und so weiter. Also im Grunde genommen ist der Roboter mehr oder weniger die autonom arbeitende Plattform und je nachdem, wie der Prozess ist beim Einzelkunden, was der für Bedürfnisse hat, wird dieser Roboter customized. Das ist natürlich super für die Werkstatt, ja? Das ist Zusatzertrag und ich sehe auch ein Stück weit diese Entwicklung in Deutschland. Ja? Also je professioneller die Landwirte werden, und das hat nichts mit Nebenerwerb oder Haupterwerb zu tun, umso mehr verlangt er auch ein Customized Lösungen für seine Betriebe. Und wie gesagt, wir haben ja Gott sei Dank ja nicht nur den Vertrieb in der Landtechnik, wir haben auch den Service. Und ich glaube, dass durchaus wir mehr Spezialmaschinenbau sehen werden, auch in Landtechnikwerkstätten.
Mhm. Ja, sehen Sie die BayWa, sehen Sie sich da schon aufgestellt für diesen, wenn ich Ihren Worten jetzt das entnehmen kann, dann sehen Sie das als Trend?
Ja, absolut. Also man muss bei den Trends sich halt sehr genau überlegen, wo schlägt er als erstes auf. Ich persönlich habe mal einen riesen Fehler gemacht. Als die ersten Melkroboter kamen, habe ich mir gedacht und meine Kollegen aber auch, der meint es halt was für die Großbetriebe im Osten, aber das war genau das Gegenteil. Es war die Möglichkeit für den Familienbetrieb mit dem knappen
Faktor Work-Life-Balance, Arbeit.
Nee, nicht Work-Life-Balance, sondern mit dem knappen Faktor Arbeit, ja, zu wachsen. Ich konnte dann halt alleine halt nicht mehr oder zu zweit 35 Kühe melken, sondern 65 plus und wenn ich noch weiter wachsen will, noch mit dem zweiten Roboter. So. Und genau das ist ja passiert. Also es gibt mittlerweile kaum noch einen Melkstand oder einen Melkstand, der angeboten wird, wo nicht der Roboter dabei ist. In der Regel wird auch ein Roboter verkauft bei Familienbetrieben. Haben wir eine Zeit lang verschlafen, haben wir aber dann mächtig aufgeholt, weil Roboter müssen natürlich auch 24/7 gewartet werden. Da waren wir so ein bisschen im Vorteil, weil wir hatten nicht nur einen Mechaniker, sondern mehrere. Hauptthema war aber damals, finden Sie mal einen Melktechnik-Kundendienst, der Englisch spricht, denn in der ersten Zeit war halt der Customer Support für die Roboter halt in dem Fall die Laval auf der Hamra Farm in Schweden in Stockholm. Jeder sprach Englisch. Also man muss sich damit auch auseinandersetzen. Bei den Längssystemen waren wir schneller. Auch dort haben wir angefangen mit ein, zwei Spezialisten. Mittlerweile gibt es halt kaum eine große Werkstatt, die nicht auch ein Längssystem-Spezialisten haben. Und so gehen wir eigentlich vor. Ja? Wir sehen einen Trend, wir probieren das aus mit Real-Kunden, also nicht irgendwie Theorie und Strategie und PowerPoint, mit Real-Kunden. Lernen und kapieren dann selber, wird der Trend größer oder nicht und ziehen dann sukzessive die Kapazitäten nach. Und ich glaube, deswegen sind wir auch nach wie vor ein riesenattraktiver Partner für den Landmaschinenhersteller, weil die kriegen das gar nicht so schnell mit. Und wir kennen Gott sei Dank unsere Kunden recht gut und schätzen sie auch, aber wenn irgendwas nicht gescheit funktioniert, Herr Denzer, Sie sagten es ja vorhin, dann ist der Kunde auch schnell mal der Kunde gewesen, denn für den Landwirt ist es halt nicht egal, ob der Melkroboter mal läuft oder mal nicht. Ja,
ja, ganz klar. Nein, also das, die BayWa, wenn das nicht, wenn man, also Sie haben vorhin so, oder das, so sind wir eigentlich eingestiegen in den Podcast, ja, mit dem ganzen Thema, die richtige Strategie zu entwickeln. Was waren Ihre Aufgaben, dass Sie die Informationen bringen, dass die richtigen strategischen Entscheidungen gefällt werden. Und das, ja, also die Ergebnisse zeigen, dass sie so ganz einen verkehrten Job können sie nicht gemacht haben.
Also ich, das müssen andere beurteilen.
Aber, deswegen habe ich es jetzt gesagt.
Das müssen andere beurteilen. Und was halt sehr, sehr wichtig ist, das ist jetzt nicht nur eine Floskel, das ist schon so eine Teamarbeit, weil ganz schlimm ist, wenn man immer selber meint, man hat so die Weisheit mit Löffeln gefressen, und gerade wenn es ja um Zukunftstrends gibt, man kann auch mal schnell sehr viel Geld investieren, vollkommen daneben landen und dann so verliebt in seine Idee sein, dass man nicht rechtzeitig die Reißleine zieht. Also so dieses Sparring im Team und ganz, ganz, ganz wichtig, sehr, sehr schnell in die Praxis raus. Ich fange ganz gerne mal mit so Innovationen auch an, erstmal auf den landwirtschaftlichen Betrieben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Oder eigentlich nicht ich, sondern ich habe es von einem Kollegen gelernt, dass man es erstmal so ein bisschen im geschützten Umgebung mal ausprobieren. So haben wir zum Beispiel auch das Thema teilflächenspezifische Bewässerung entwickelt, das haben wir sogar in Afrika entwickelt, auf der Mobuyu Farm in Sambia. Und dass man dann im nächsten Jahr schon mal so ein, zwei Kunden dazu holt und dann immer wieder auch diese Erfahrungsschleifen halt macht. So hält man die Investments erstmal relativ klein und lernt relativ schnell durch diese Feedback-Schleifen, ob das Mist ist oder nicht. Und zum Beispiel so eine Digitallösung müssen halt drei Kriterien erfüllt sein, wenn wir sagen, das ist spannend. Erstens, dass es natürlich pflanzenbaulich funktioniert, also es gibt irgendwie ein positives Ergebnis, dass es technisch funktioniert und dass natürlich auch ein betriebswirtschaftlicher Vorteil da ist, wo der Landwirt was davon hat und uns. Und so haben wir uns ein bisschen ein System entwickelt. Und ja, wenn ich so ein bisschen zurückblicke, viel wichtiger als jetzt die technische Lösung, und da gibt es immer viele Lösungen, ist es natürlich, im Team Kolleginnen und Kollegen halt auch mitzunehmen und auch ja, zu begeistern, auch mal mutig zu sein und was auszuprobieren. Ja. Also Digitalisierung hat viel was mit Kultur zu tun und Menschen, als vielleicht mit Bits und Bytes.
Also gutes Schlusswort. Das war der NITT Tracker Talk Podcast mit Jörg Megende. Abrufen können Sie, liebe Zuhörer, diesen Podcast und auch alle anderen bislang aufgezeichneten überall, wo es Podcasts gibt, sprich Spotify, Amazon oder dieser, aber natürlich auch auf der Homepage vom New Ideas Think Tank. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und bleiben Sie uns wohlgesonnen. Ihr Dieter Denzer und
Ilja Führer.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Genau.